Es gibt einen Ausdruck des heiligen Paulus, der mein ganzes Leben zusammenfasst und den man als Resümee über jeden Augenblick meines Lebens stellen könnte. Propter nimiam caritatem, wegen seiner großen Liebe. Das war eine der letzten Aussagen der seligen Elisabeth von der Dreifaltigkeit, besser bekannt unter dem Namen Elisabeth von Dijon, an ihrem Todestag am 9. November 1906. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Maria Linig. Ich bin Mitglied des Säkularinstituts Notre-Dame de Vie, einer Weltgemeinschaft, die die karmelitanische Spiritualität mitten in der Welt leben möchte. Elisabeth von Dijon war Karmelitin. Das heißt, sie hat hinter Klostermauern gelebt. Nichtsdestotrotz hat sie uns Menschen in der Welt viel zu sagen. Sie selber hat 80% ihres Lebens in der Welt verbracht. Obwohl sie eine vielversprechende Pianistin war, die eine glänzende Karriere vor sich gehabt hätte, trat sie 1901, 21-jährig, in den Karmel ein, wo sie schon mit 26 Jahren an der damals noch unheilbaren Addisonschen Krankheit starb. Da die Kirche in diesem Jahr besonders des Apostels Paulus gedenkt, möchte ich heute Abend mit Ihnen die geistlichen Bande betrachten, die Elisabeth von Dijon und Paulus von Tarsus einen. Für uns ist es heutzutage selbstverständlich, dass jedermann Zugang zur Heiligen Schrift hat. Zu Elisabeths Zeit um 1900 war das noch nicht so. Auch war es damals nicht üblich, dass Laien überhaupt in der Bibel lasen. Wir haben heutzutage das große Glück, in der Bibel, im Wort Gottes, das einem jeden von uns gilt, jederzeit lesen zu können. Auch stehen uns zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung, um unsere biblischen Kenntnisse und unser Hintergrundwissen zu erweitern. Entscheidend ist jedoch, dass das Wort der Bibel ein Wort für unser Leben wird, wie es bei Elisabeth der Fall war. Elisabeth kannte das Alte Testament hauptsächlich aus der Liturgie. Das Neue Testament war in ihrem Messbuch für Laien enthalten. So konnte sie die Briefe des Apostels Paulus auch bei ihrer geistlichen Lektüre betrachten. Sicher hat sie auch oft die paulinischen Briefe beim inneren Beten verwendet, um sich zu sammeln. Aber sie hat sie auch durchbetet. Jedenfalls sind es für sie nicht bloß spirituelle Texte geblieben, sie hat sich in ihrer ganzen Existenz davon durchdringen lassen. Elisabeth hat man als Pionierin bei der Wiederentdeckung der Heiligen Schrift als der Charta des christlichen Lebens bezeichnet. Sie war keine Theologin, sie hat keine wissenschaftlichen Abhandlungen geschrieben. Sie ist dennoch zum Wesentlichen gelangt. Sie hat das Wort Gottes von innen her verstanden. Denn sie hat mit dem Wort Gottes und vom Wort Gottes gelebt. So haben ihre Schriften vor allem Zeugnischarakter. Johannes Paul II. Hat diesen Punkt in seiner Predigt zu Elisabeths Seligsprechung besonders hervorgehoben. Er sagt, dass Elisabeth unserer orientierungslosen Menschheit, die nicht mehr Gott findet oder ihn entstellt, die auf der Suche ist nach einem Wort, auf das sie ihre Hoffnung setzen kann, dass Elisabeth eben dieser Menschheit Zeugnis ablegt von einer vollkommenen Offenheit dem Wort Gottes gegenüber, dass sie sich so zu eigen gemacht hat, dass sich davon ihr Denken und ihr Gebet wahrhaft nähren, dass sie in diesem Wort Gottes ihren ganzen Lebenssinn findet. Ja, in der Bibel und besonders bei Paulus hat Elisabeth die Worte gefunden, die, wie eingangs schon erwähnt, ihr ganzes Leben umschreiben. Elisabeth berichtet selber in ihren Briefen: Ich lese besonders viel in den schönen Briefen des heiligen Paulus, die mich richtig glücklich machen. Christi Liebe, Seine übergroße Liebe, wie Paulus sagt, das ist meine Vision auf dieser Erde. Werden wir je verstehen, wie sehr wir geliebt sind? Mir scheint, darin liegt die ganze Wissenschaft der Heiligen. Paulus predigt in seinen herrlichen Briefen nichts anderes als dieses Geheimnis der Liebe Christi. Elisabeth will sich, wie sie selber schreibt, von dem großen Apostel belehren lassen, um in den Besitz des Wissens zu gelangen, das gemäß seinem Wort jede andere Erkenntnis übersteigt. Die Erkenntnis der Liebe Jesu Christi. Elisabeth führt hier eine Stelle aus dem Epheserbrief an, jenem Paulusbrief, den sie mit Abstand am meisten zitiert, nämlich 152 Mal. Insgesamt zitiert sie Paulus 231 Mal in ihren Schriften. Sie hat sich selbst in den Paulusbriefen wie in einem Spiegel wiedererkannt. Sie zitiert ihn sehr häufig unter anderem in ihren eigenen Briefen an Verwandte, Freunde und Bekannte. Sie will sich selber und ihre Erfahrungen so objektiv wie möglich verstehen und andere von ihren Erfahrungen profitieren lassen. Das ist wohl auch ein Grund, warum sie so oft auf Paulus zurückgreift. Manchmal tritt sie selber hinter der paulinischen Ausdrucksweise zurück. Schon vor ihrem Eintritt ins Kloster findet man bei ihr wichtige Themen, die auch die Gottesbeziehung des Paulus prägten und sich in seinen Briefen widerspiegeln. Die große Liebe Gottes, das sich selber sterben, um Christus zu finden, das verborgene Leben mit Christus in Gott. Elisabeths Spiritualität ist wie die des Paulus sehr christozentrisch. Sie will mit Christus vereint und ihm gleichgestaltet werden, auch im Leiden. In einem Brief an eine verheiratete Frau, die sich wohl Sorgen machte um die winterliche Kälte im Kloster, damals wurden die Klöster noch nicht beheizt, antwortet Elisabeth, dass ihr die Kälte nun nichts mehr ausmacht, und sie erklärt dies so: Gott schenkt die Gnade dazu. Wenn man diese kleinen Dinge spürt, tut es so gut, den Meister anzuschauen, der das alles ebenfalls ausgehalten hat, weil er uns zu sehr geliebt hat, wie der heilige Paulus sagt. So dürstet man danach, ihm Liebe mit Liebe zu vergelten. Im Karmel hat man Gelegenheit zu vielen solchen Opfern, aber sie werden einem süß, wenn das Herz ganz von Liebe ergriffen ist. Ich werde Ihnen sagen, wie ich es anstelle, wenn ich mich nicht recht wohl fühle. Ich schaue auf den Gekreuzigten, und wenn ich sehe, wie er sich für mich hingegeben hat, dann kommt mir vor, dass ich nicht weniger für ihn tun kann, als mich zu verausgaben, mich verzehren zu lassen, um ihm ein wenig von dem zurückzuerstatten, was er mir geschenkt hat. Elisabeth zitiert hier neben dem Epheserbrief implizit einen weiteren Paulusbrief, den Galaterbrief, wo Paulus vom Sohn Gottes spricht, der, wie er schreibt, mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Liebe drückt sich in der Nachfolge Christi, sowohl bei Paulus als auch bei Elisabeth, in Hingabe aus. Paulus gab sich ganz dem Werk der Evangelisierung, das heißt dem Aufbau des Leibes Christi, hin, trotz aller Beschwerlichkeit und allem Leiden, das dies mit sich bringt. Elisabeth war hinter ihren Klostermauern auf ihre Weise apostolisch tätig. Nicht nur durch ihre zahlreichen Briefe, durch die sie den Menschen half, sondern vor allem durch ihre innere Haltung der Hingabe, mit der sie alle Unbequemlichkeiten und vor allem ihre große Krankheit ertrug. Nur das Bewusstsein, dass Christus sie persönlich geliebt und sich für sie hingegeben hat, half ihr, alles zu ertragen und anzunehmen. Es ist aber nicht so, dass Elisabeth gefühlsmäßig im siebten Himmel schwebte. Nein, sie glaubte an die Liebe Christi, auch in der Dunkelheit ihres Lebens. So schreibt sie. Der heilige Paulus legt mir ans Herz, am Glauben festzuhalten. An jenem Glauben, an die übergroße Liebe, der es Gott ermöglicht, die Seele, wie der heilige Paulus sagt, mit der ganzen Fülle Gottes zu erfüllen. Elisabeth und Paulus laden uns ein, an die übergroße Liebe Christi auch zu jedem Einzelnen von uns zu glauben. In einem Brief verleiht Elisabeth ihrer Überzeugung Ausdruck. Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Mir scheint, die ganze Lehre der wahren und starken Liebe ist in diesen wenigen Worten enthalten. Einige Zeilen weiter spricht sie das Wort des Paulus an die Römer an. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Weder Paulus noch Elisabeth konnten Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert oder auch die eigene Schwachheit von der Liebe Christi trennen. Elisabeth macht sich auch hier die Worte des Paulus zu eigen. Ich rühme mich meiner Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, dann wohnt die Kraft Christi in mir. Ihrer verheirateten Schwester rät sie: Du musst das Wort Mutlosigkeit aus deinem Wortschatz der Liebe streichen. Je mehr du deine Schwachheit und Unfähigkeit fühlst, je mehr der Meister verborgen zu sein scheint, umso inniger musst du dich freuen. Denn dann beschenkst du ihn. Und nicht wahr, es ist doch besser zu geben, als zu empfangen, wenn man lebt. Und Elisabeth schließt diese Überlegung wiederum mit der Bemerkung: Gott sagte zum heiligen Paulus, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Mit Schwachheit meinte Elisabeth auch die moralische Unfähigkeit, immer das Gute zu tun. Das geht eindeutig aus einem Brief an eine Bekannte hervor, wo sie schreibt: Der große heilige Paulus sagt, wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Mir scheint, dass gerade die schwächste, ja sogar die schuldbeladenste Seele den meisten Anlass hat zu hoffen. Und dieser Akt, den sie setzt, um sich zu vergessen und sich in die Arme Gottes zu werfen, beglückt und erfüllt sie mit größerer Freude als alle Selbstbesinnung und alle Gewissenserforschung, die sie in ihren Gebrechen weiterleben lassen, während sie in der Mitte ihrer selbst doch einen Retter hat, der sie in jeder Minute reinigen will. Ein anderes Mal bekennt sie in einem Brief: Die armselige Elisabeth verletzt ihren Meister durch gar manche Dummheiten. Aber als liebevoller Vater verzeiht er ihr. Sein göttlicher Blick macht sie rein. Und sie versucht, wie der heilige Paulus, alles zu vergessen, was hinter ihr liegt, um sich nach dem auszustrecken, was vor ihr liegt. Elisabeth rät des Öfteren, nicht bei der vielleicht sehr beschämenden Vergangenheit oder bei sich selber stehen zu bleiben, sondern aus sich herauszugehen und auf die barmherzige Liebe Gottes, auf Jesus zu schauen. Denn wir haben in der Mitte unserer selbst doch einen Retter, der uns in jeder Minute reinigen will. Damit ist ein weiteres wichtiges Merkmal Elisabeths Spiritualität angesprochen: das Wohnen Gottes in uns und unser Stehen in der Gegenwart Gottes unter seinem liebenden Blick. In dem soeben erwähnten Brief an eine Bekannte schreibt sie: Es erscheint Ihnen vielleicht schwierig, sich selbst zu vergessen. Seien Sie deswegen nicht besorgt, wenn Sie wüssten, wie einfach das ist. Ich werde Ihnen mein Geheimnis verraten. Denken Sie an diesen Gott, der in Ihnen wohnt, dessen Tempel Sie sind. Der heilige Paulus sagt das, und so können wir es glauben. Nach und nach gewöhnt sich die Seele daran, in seiner lieben Gesellschaft zu leben. Sie begreift, dass sie in sich einen kleinen Himmel trägt, in dem der Gott der Liebe seinen Aufenthalt genommen hat. Einer anderen Dame schreibt sie: Fürchten Sie sich nicht, sondern seien Sie ganz im Frieden Gottes. Er liebt Sie, er wacht über Ihnen wie eine Mutter über ihr kleines Kind. Denken Sie daran, dass er in Ihnen ist, dass Sie ihn in Ihrem Innersten besitzen und ihn dort Tag und Nacht in allen Freuden und Prüfungen finden können, ganz nahe. Das ist das Geheimnis des Glücks. Es ist das Geheimnis der Heiligen. Sie wussten so gut, dass sie der Tempel Gottes waren und dass man, wenn man sich mit diesem Gott vereinigt, ein Geist mit ihm wird, wie der heilige Paulus sagt. So taten sie alles in seinem Licht. Ihrer Mutter empfiehlt Elisabeth: Gib ihm alles, was dich innerlich verwundet. Vertrau ihm alles an. Denk daran, dass Tag und Nacht jemand in dir ist, der dich nie allein lässt. Einen Monat vor ihrem Tod schreibt die sterbenskranke Elisabeth einer Freundin inmitten großer Schmerzen: Ich werde jeden Tag schwächer und ich spüre, dass der Meister nicht mehr lange warten wird, um mich zu holen. Ich träume davon, noch vor meinem Tod in den gekreuzigten Jesus verwandelt zu werden, und das gibt mir so viel Kraft im Leiden. Wir sollten kein anderes Ideal haben, als diesem göttlichen Vorbild ähnlich zu werden. Wenn du wüsstest, welch ein unaussprechliches Glück ich koste, wenn ich daran denke, dass der Vater mich dazu bestimmt hat, seinem gekreuzigten Sohn gleichförmig zu werden. Paulus berichtet uns von der göttlichen Auserwählung, die mein Teil zu sein scheint. Wie sollte man hier neben dem impliziten Römerbriefzitat nicht auch an den ersten Korintherbrief und an den Philipperbrief denken, in denen Paulus schreibt, er habe sich entschlossen, nichts zu wissen außer Jesus Christus und zwar als den Gekreuzigten. Christus will ich erkennen und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Beide Textstellen fanden großen Widerhall bei Elisabeth. Zum Beispiel in einem Brief richtete sie an einen Priester folgende Bitte: Beten Sie darum, dass die Ähnlichkeit mit dem geliebten Bild jeden Tag vollkommener wird, seinem Tod gleichgestaltet. Dieser Gedanke bewegt mich sehr und gibt mir Kraft im Leiden. An anderer Stelle schreibt Elisabeth: Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leib, was an der Passion Christi noch fehlt. Darin bestand das Glück des Apostels. Dieser Gedanke lässt mich nicht mehr los, und ich bekenne dir, dass ich eine tiefe, innige Freude empfinde bei dem Gedanken, dass Gott mich erwählt hat, mich in die Passion seines Christus hineinzunehmen. Dieser Kreuzweg, den ich täglich hinaufgehe, scheint mir eher die Straße der Seligkeit zu sein. Auch ein von ihr verfasstes Gedicht greift das Anliegen der Gleichgestaltung mit Christus auf. Dort heißt es: Mit dem heiligen Paulus möchte ich sprechen. Aus Liebe zu ihm habe ich alles aufgegeben. Und wonach meine Seele verlangt, ist, ihn täglich besser kennenzulernen. Ihn will ich erkennen, ihn, meinen Christus, meinen Erlöser, und mit meinem ganzen Wesen dem Bild meines Heilands gleichförmig werden. Aber schon vor ihrer schweren Krankheit finden wir bei Elisabeth den Wunsch nach Gleichgestaltung mit Christus. In einem Brief, in dem sie einem Priester ihre bevorstehende Profess ankündigt, zitiert sie dazu den Galaterbrief: An diesem Morgen der Erscheinung des Herrn dem schönsten meines Lebens, obwohl der Meister mich bereits so himmlische Tage erleben ließ, die denen im Paradies sehr gleichen, an diesem Tag also, an dem meine Wünsche wahr werden und ich endlich Braut Christi sein werde, feiern Sie, lieber Herr Kanonikus, das heilige Messopfer bitte für Ihre Karmelitin. Opfern Sie sie auf, damit sie ganz ergriffen, ganz hingegeben ist und mit dem heiligen Paulus sprechen kann: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Noch eine andere Bibelstelle beeindruckte Elisabeth im letzten Abschnitt ihres Lebens ganz besonders. Sie erwähnte sie zum ersten Mal etwa 3 Jahre vor ihrem Tod und wird sie in der Folge unzählige Male zitieren. Hören wir einen Ausschnitt aus dem Brief, in dem diese Bibelstelle zum ersten Mal bei ihr auftaucht. Vereinen wir uns um ihn, Jesus, Kraft der Liebe, alles andere vergessen zu lassen, und seien wir, wie der heilige Paulus sagt, das Lob seiner Herrlichkeit. In Epheser 1,12 heißt es in der Tat, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Und in Vers 14, der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Lob seiner Herrlichkeit sein, das ist es, was Elisabeth als ihre Berufung erkannt hat. Dies wird, wie sie sagte, auch ihr Name in der Ewigkeit sein. Einen kurzen, an ihre Schwester gerichteten Brief unterschrieb sie sogar mit laudem Gloriae, Lob der Herrlichkeit. Was bedeutet es für sie, Lob seiner Herrlichkeit zu sein? Elisabeth hat uns ihre Antwort darauf in einer langen Meditation hinterlassen, in der nochmals deutlich wird, wie sehr sie aus demselben Geheimnis wie Paulus gelebt hat, den sie mit ihrem Herzen verstand und mit dem sie sicher auch in der Ewigkeit verbunden ist. Mit einem kleinen Ausschnitt aus dieser Meditation möchte ich mich von Ihnen, liebe Zuhörer, verabschieden und Ihnen noch einen guten Abend wünschen. Elisabeth schreibt: Wie können wir unsere Berufung erfüllen und ein vollkommener Lobpreis der Herrlichkeit der heiligsten Dreifaltigkeit werden? Im Himmel ist jede Seele ein Lobpreis der Herrlichkeit des Vaters, des Wortes, des Heiligen Geistes. Denn jede Seele ist in der reinen Liebe verankert und lebt nicht mehr ihr eigenes Leben, sondern das Leben Gottes. Dann erkennt sie ihn, sagt der heilige Paulus, wie auch sie von ihm erkannt worden ist. Mit anderen Worten, ihr Verstehen ist das Verstehen Gottes. Ihr Wille ist der Wille Gottes. Ihre Liebe dieselbe Liebe, wie Gott sie hat. Es ist in Wirklichkeit der Geist der Liebe und der Stärke, der die Seele verwandelt. Denn weil er ihr gegeben ist, um das zu ersetzen, was ihr fehlt, wie der heilige Paulus auch sagt, wirkt er in ihr diese herrliche Verwandlung. Ein Lobpreis der Herrlichkeit, das ist eine Seele, die in Gott wohnt, die ihn mit einer reinen und selbstvergessenen Liebe liebt. Diese Seele muss sich ihm ganz und aufs Äußerste ausliefern, bis sie nichts mehr will als das, was Gott will.